Kapitel 27 Ethik und Moral 311 Was ist Ethik? Was ist Moral? Ethik ist die Lehre der Moral, in Klammer, ist gleich Sittenlehre, Moralphilosophie. Genauso wie Theologie die Gotteslehre einer bestimmten Religion ist. Gottgläubige Menschen führen kein theologisches, sondern ein religiöses Leben. Ebenso können wir bei genauer philosophischer Unterscheidung nicht sagen, dass wir ethisch leben. Wir leben moralisch. Was wir unter moralisch verstehen, definieren wir mit unserer Ethik. 312. Weil der Begriff Moral heute in der Alltagssprache einen negativen Beigeschmack hat, wird er gerne durch den Begriff Ethik ersetzt. Denn mit ethisch wird durchweg eine positive Bedeutung verbunden. Ehrlich, uneigennützig, dem Allgemeinwohl dienend. Dementsprechend spricht man von unethisch, wenn jemand gewissenlos oder rücksichtslos handelt. Diese Wortverwendung ist nicht falsch, denn wir müssen eigentlich davon ausgehen können, dass die Menschen mit ihrer Ethik immer nur ehrliche und der Allgemeinheit dienende Ziele anstreben. Gemäß ihrer Etymologie haben die Wörter Ethik und Moral jedoch eine neutrale Bedeutung. Ethos bedeutet Sitte, Brauch, Gewohnheit, innere Haltung, Charakter. Und Ethikos, den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend, die innere Haltung bestimmend, das praktische Verhalten betreffend. Dasselbe gilt für das lateinische Wort mos, in Klammer, Genitiv moris, Sitte, Brauch, Norm, Art und Weise und die Pluralform mores, Sitten, Verhaltensweise, Denkart, Charakter. Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, Normen und Richtlinien sind nicht automatisch gut und dem Allgemeinwohl dienlich. So hat jede Ideologie ihre Ethik, mit der die Vertreter dieser Ideologie ihr persönliches, staatliches und militärisches Verhalten moralisch rechtfertigen. 313. In den Weltbildern des Atheismus, in Klammer Materialismus, Humanismus, Monismus, gibt es keine absoluten Richtlinien für Ethik und Moral. Demgegenüber lehrt der Monotheismus, es gebe absolute Richtlinien, vertritt selbst jedoch für absolutierte relative Richtlinien. Auf der einen Seite keine absoluten Richtlinien, auf der anderen Seite verabsolutierte relative Richtlinien. In der praktischen Umsetzung führt dies zu humanistischer oder theokratischer Willkür, zu moralischem Relativismus bzw. zu dogmatischen Absolutheitsansprüchen. 314. Monotheisten meinen, wenn ihre heilige Schrift nicht als absolute Autorität gesehen werde, habe der Mensch keine verbindlichen moralischen Richtlinien mehr. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn das Absolute ist nicht abhängig von heiligen Schriften. Aus theistischer Sicht gibt es absolute Richtlinien für Ethik und Moral. Doch diese Richtlinien sind nicht dogmatisch, sondern individuell, in Klammer, nicht zu verwechseln mit subjektiv, Absatz 70. 315. Weil sich die monotheistische Ausprägung der Religion vor rund 2500 Jahren entwickelt hat, ist es nicht erstaunlich, im Alten Testament viele Gesetze aus dieser Zeit zu finden, die von den damaligen Priestern und Stammesführern als göttliche Gesetze bezeichnet wurden. Ob es sich dabei in jedem Fall um göttliche Gesetze gehandelt hat, ist zu bezweifeln. Hier einige Beispiele aus dem Alten Testament. Im griechischen, ägyptischen und mesopotamischen Kulturkreis war es zu jener Zeit normal, Sklaven zu halten, weshalb auch das Alte Testament die Sklaverei gutheißt, in Klammer, zum Beispiel 2 Mose 21,1-10, und sie sogar als ein Gesetz Gottes bezeichnet. So sei es erlaubt, dass ein Vater seine Tochter in die Sklaverei, in Klammer 21,7, oder in die Prostitution, in Klammer 21,8, verkaufe. Auch in 3 Mose 25,44-46 wird die Sklaverei gutgeheißen. Doppelpunkt. Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. Auch Fremde, die bei euch wohnen, könnt ihr als Sklaven erwerben und ebenso ihre Nachkommen, die in euer Land geboren sind. Ihr könnt sie für immer als euer Eigentum behalten und auch euren Söhnen vererben. Sie müssen nicht freigelassen werden. Die Israeliten jedoch, eure Brüder, dürft ihr nicht zu Sklaven machen. In Klammer, Einheitsübersetzung 1982. Siehe auch 5 Mose 15,12 bis 18. Die gleichen Gesetze enthalten zahlreiche Forderungen von Tieropfern, wie sie in allen Stammeskulturen des Nahen Ostens in der Zeit vor Christus üblich waren. Ausführliche Beschreibungen der geforderten Tötungsmethoden und Blutopferrituale finden sich im 3. Buch Mose. Im selben Buch heißt es auch, Gott habe die Homosexualität verboten. Sie sei ein Gräuel, in Klammer 3 Mose 18,22. Was bedeutet, dass Homosexualität mit dem Tod zu bestrafen sei? In 2 Mose 35,2 steht sogar, Doppelpunkt, wer am Sabbat arbeitet, der soll sterben. Auch Atheisten und Andersgläubige sollen getötet werden. Doppelpunkt. Führt den Gotteslästerern vor das Lager hinaus. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. In Klammer 3 Mose 24,14 und nochmals in 24,16. Das Alte Testament ist voll mit solchen Gesetzen. Und Fundamentalisten würden sie gerne wieder einführen, denn sie wissen, Doppelpunkt, wenn diese Stellen des Alten Testaments nicht absolut sind, dann können auch andere Stellen nicht absolut sein. Und diese Erkenntnis würden alle monotheistischen Absolutheitsansprüche drastisch relativieren. 316. Mit der Renaissance und dem Zeitalter der Aufklärung wandte sich der selbstbewusst werdende Mensch gegen die totalitären Machtstrukturen der Kirche und setzte sich selbst, den Menschen und seine eigenen Erkenntnisse in den Mittelpunkt. Ethische Kriterien und Werte wurden nicht mehr über Gott und religiöse Maßstäbe definiert. Die neuen Humanisten sagten, es gebe keine absoluten Richtlinien für moralisches Handeln. Und forderten, der Mensch müsse sich diese Richtlinien selbst geben. Die Frage, die sich nun stellte, lautete, nach welchen Kriterien sollen diese Richtlinien aufgestellt werden? 317. In den atheistischen Weltbildern gilt die Vernunft als höchstes Kriterium. Vernunft ist jedoch kein zuverlässiger Maßstab für Ethik, denn mit Vernunft, in Klammer Ratio, kann man alles rechtfertigen, Doppelpunkt, Lüge, Mord, Kriege, Betrug und so weiter. Ein Beispiel hierfür ist das Pagan-Ethos, wie es der US-Autor Robert Kaplan formulierte, Doppelpunkt, das neue, nicht mehr nach jüdisch-christlichen Geboten definierte Ethos billigt jede Art von Betrug, vorausgesetzt, ein solches Handeln ist notwendig für den Gewinn eines strategischen Vorteils, um Krieg zu verhindern. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Eine gute Politik misst man an ihrer Wirksamkeit, nicht an ihrer Reinheit. In Klammer, siehe Absatz 136. Neben der Ratio wird oft auch die Intelligenz als Maßstab für Ethik und Moral genannt. So schreibt Corliss Lamont in seinem Buch The Philosophy of Humanism, in Klammer 1982, Doppelpunkt, für den Humanisten ist Dummheit eine ebenso große Sünde wie Selbstsucht. Und die moralische Verpflichtung, intelligent zu sein, hat immer ihren Platz unter den höchsten Pflichten. In Klammer, Seite 248. Nur selten wird es mit solcher Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, worin die Grundkriterien der atheistisch-humanistischen Moral bestehen. Und sogar hier muss man zwischen den Zeilen lesen. Doppelpunkt. Dummheit sei eine ebenso große Sünde wie Selbstsucht. Wer dumm sei, komme seiner moralischen Verpflichtung, intelligent zu sein, nicht nach, was Selbstsucht und somit Faulheit gleichkomme. Die entscheidende Frage, die sich hier stellt, lautet, Doppelpunkt, wie wird Dummheit definiert? Aus der Sicht des atheistischen Humanismus besteht eine der größten Dummheiten der Menschen darin, an Gott, an einen göttlichen Sinn des Lebens und an übersinnliche Dimensionen zu glauben. Weil die Materialisten und Atheisten dogmatisch von der Richtigkeit ihrer Weltsicht ausgehen, glauben sie, wer nicht Materialist und Atheist sei, verstoße gegen die moralische Verpflichtung, intelligent zu sein. Damit vertreten die Humanisten eine Herdenmoral, wenige intelligente, in Klammer erleuchtete, lateinisch Illuminati, seien als Elite berufen, die Massen der Menschen zu führen. Was dies im praktischen Konsequenz bedeutet, wurde in Kapitel 14 dargelegt. 318. Da jedes Handeln ethischen Kriterien voraussetzt und der Humanismus selbst keine verbindlichen Kriterien liefert, wenden sich viele Humanisten dem Sozialismus zu, jener Ideologie, die auf der Grundlage des Atheismus klare Richtlinien zu Staat, Gesellschaft und Bildung vorgibt. Der Sozialismus kann seine Ziele, wie jede Ideologie, mit schönen und verschlüsselten Worten umschreiben, sodass die meisten Gläubigen nicht merken, worin die eigentlichen Ziele bestehen. Sozialismus bedeutet, dass der Staat die Richtlinien vorgibt, wobei angestrebt wird, dass die Regierung weitgehend oder vollständig aus Personen besteht, die ein materialistisches oder humanistisches Weltbild vertreten. Die selbstformulierten Ziele des Sozialismus dienen als ethische Rechtfertigung aller Handlungen, die dem Erreichen dieser Ziele dienen. Dazu gehören auch Gewalt, Kriege, Staatsterror und so weiter. In Klammer Absatz 44 und Anmerkung 11 Absatz 143. Karl Marx war ein Anhänger seines Zeitgenossen Charles Darwin und wollte ihm sogar die englische Ausgabe seines Buches Das Kapital, in Klammer Band 1, widmen, was Darwin jedoch ablehnte. Marx und die Marxisten versuchten, Darwins Theorie für ihre Ideologie zu vereinnahmen, was inhaltlich leicht möglich war und zum Sozialdarwinismus führte. Alle Massenmörder im Namen des, in Klammer, internationalen Sozialismus, wie Hitler, Lenin, Stalin, Mao und Pol Pot, waren überzeugte Darwinisten. Nur die Fähigsten und Stärksten sollten überleben. Und was unter fähig und stark verstanden wird, bestimmen die Machthaber. Dasselbe gilt für Schlagwörter wie Staatsfeind, Verräter und Terrorist. In Klammer, Die amerikanischen Ureinwohner, die sich gegen die weißen Einwanderer und Siedler wehrten, würden heute nicht mehr als Freiheitskämpfer, sondern als Terroristen bezeichnet. Zusammenfassend lässt sich sagen: In den verdeckt oder offen formulierten Staatsprogrammen des Humanismus, Sozialismus und so weiter gilt all das als moralisches Handeln, was den atheistischen Vorstellungen einer gesellschaftlichen Evolution dient. 319. Weder der Atheismus noch der Monotheismus können Grundlagen für eine humane Ethik bieten. Die Weltgeschichte zeigt, dass die entsprechenden Mächte im Namen von Gott, Freiheit, Revolution und so weiter wiederholt eine mörderische Moral vertreten haben. Natürlich haben diese Strömungen im Laufe der Jahrhunderte nicht nur Kriege und Massenmorde verursacht, aber wir sollten uns bei diesem Einwand an die juristische Logik erinnern, die in Absatz 14 erwähnt wurde. Doppelpunkt: Wenn ein Mensch ein Verbrechen begeht, stellt der Hinweis auf all die Jahre, in denen er kein Verbrechen begangen hat, keine Aufhebung seiner Verantwortung dar. Die Überwindung von Atheismus und Monotheismus ist also nicht nur eine philosophische Alternative, sondern auch ein ethischer Imperativ. Das theistische Weltbild verlangt jedoch nicht eine bestimmte Staats- und Regierungsform, wie der Sozialismus und Kommunismus, und schon gar nicht einen gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen, wie dies Marx und Engels forderten. Wie aus theistischer Sicht eine ideale staatliche Organisation aussieht, wird in Absatz 331 kurz skizziert werden. 320. Ethik und Moralsysteme kreisen um die Fragen: Doppelpunkt: Was soll ich tun und nicht tun? Wie soll ich handeln? Fragen nach dem Was und dem Wie beruhen auf der Frage nach dem Warum. Warum soll ich etwas tun oder nicht tun? Ethik ist mit der Sinnfrage verbunden. Doppelpunkt: Was ist der Sinn des Lebens? Denn der Sinn des Lebens gibt die Richtlinien für das Leben vor. Der Atheismus sagt, dass das Leben letztlich keinen Sinn hat. Die Lebewesen seien aus Materie entstanden und seien das Produkt eines Zufalls, ihr Leben habe weder Sinn noch Bestimmung, genauso wie das Universum mit seiner Existenz keinerlei Absicht oder Ziel verfolge. In Klammer, Absatz 131. Atheistische Ethik beruht deshalb auf der Annahme, alles sei relativ und subjektiv. Das heißt, moralische Regeln seien immer nur willkürliche und veränderbare Festlegungen. Wenn alle moralischen Regeln für willkürlich und veränderbar gehalten werden, lautet die entscheidende Frage: Doppelpunkt: Wer stellt die Regeln auf? Denn wer die Regeln aufstellt, braucht sich selbst nicht an sie zu halten. Punkt, Punkt, Punkt. Zu welchen moralischen Richtlinien die materialistisch-humanistische Ethik führt, wird in einzigartiger Offenheit am Beispiel der Georgia Guidestones ersichtlich, in Klammer Absatz 141, deren 10 Gebote Schritt für Schritt umgesetzt werden, im Countdown von 10 nach 1. Im Gegensatz zum Atheismus sagt der Monotheismus, dass das Leben sehr wohl einen Sinn habe, nämlich den, die entsprechenden monotheistische Religion als die einzige Wahrheit zu erkennen und anzunehmen. Wer dies nicht tue, habe sein Leben verschwendet, und dieses Leben sei dann sinnlos und auch wertlos, weshalb monotheistische Mächte keine Skrupel hatten, in Klammer, und haben, Menschen, die ein solches wertloses Leben führen, zu unterdrücken, auszubeuten, zu bekämpfen und so weiter. Die monotheistische Ethik ist ebenfalls sehr beschränkt und daher ungeeignet, Grundlage für eine umfassende humane Moral zu sein, von einer göttlichen Moral ganz zu schweigen. 321. Aus theistischer Sicht hat das Leben eines jeden Menschen einen absoluten Sinn und damit auch einen absoluten Wert. Wie der Atheismus richtig feststellt, kann dieser Wert nicht von der Materie und nicht von der Relativität her bestimmt werden. Doch diese Feststellung zeigt nur, wie fatal es ist, das Phänomen Leben materialistisch erklären zu wollen. Denn dies bedeutet, dass man glaubt, das Leben der Menschen habe keinen höheren Wert. Oder nur das Leben bestimmter Menschen habe einen höheren Wert, wie der Monotheismus sagt. Der Theismus als radikaler Mittelweg sagt, Doppelpunkt, das Leben aller Menschen hat einen höheren, absoluten Sinn. Dieser Sinn ist individuell und daher ewig und stellt für jeden Menschen eine Herausforderung dar, die nicht auf dieses eine Leben beschränkt ist. Aus theistischer Sicht besteht der Sinn des Lebens darin, unsere Identität als spirituelle Individuen, in Klammer Teile Gottes, zu erkennen. Eine Erkenntnis, die im Bewusstsein der individuellen Einheit, im Bewusstsein der allumfassenden Liebe gründet. Alles, was nicht im Bewusstsein dieser Einheit getan wird, ist gespaltet und spaltend, in Klammer, ist gleich diabolisch. Das Diabolische ist zu vermeiden, das Verbindende, das universell Religiöse, in Klammer, im Sinn von Religiare wiederverbinden, ist angestrebt. Hiervon lassen sich die theistischen Kriterien für Ethik und Moral ableiten. Diese sind individuell und gerade deshalb nicht subjektiv und willkürlich, in Klammer, Absatz 70. Sie sind mit unumgänglicher Verantwortung und Konsequenz verbunden, was der Mensch spätestens nach seinem Tod in der Konfrontation mit dem eigenen Leben erfahren darf oder muss. 322. Bei der Diskussion von Ethik und Moral stellt sich auch die Frage des Gewissens. Wir kennen dieses innere Gefühl, das sich regt, wenn wir gelogen oder etwas Ungutes getan haben. Was ist Gewissen? Ist das Gewissen als innere Instanz ausreichend für moralisches Handeln? Ist das Gewissen angeboren oder ist es ein Produkt der Erziehung und des Umfeldes? Aus theistischer Sicht ist das Gewissen angeboren, denn es ist die unbewusste Erinnerung an die Erfahrungen im Jenseits. Nach dem Tod oder auch nur schon bei einer Nahtoderfahrung bekommt der Mensch seinen Lebensfilm zu sehen. Das Leben läuft vor dem geistigen Auge zeitlich rückwärts ab, was aufgrund des außerkörperlichen Zustandes ein unmittelbares astral-physisches Erleben darstellt. Wie Himmel oder Hölle oder etwas dazwischen. Da diese Erfahrung im feinstofflichen Körper gemacht wird, bleibt nach der Wiederverkörperung trotz des Vergessens eine unbewusste Erinnerung an die jenseitig erlebte Klarheit von Gut und Böse lebendig. Und dieses Gefühl erlebt der Mensch als Gewissen, das er beachten kann oder auch nicht. 323. Grundlage der theistischen Ethik ist das Verständnis von Realität als Ganzheit. Doppelpunkt. Göttliche Realität beinhaltet sowohl das Absolute als auch das Relative. In Klammer Absatz 62, 80 bis 81. Und umfasst daher Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit. Dieser ethische Grundsatz führt zu praktischen, in Klammer, moralischen Richtlinien, des allseitigen Respekts als verbindliches Kriterium für das religiöse, gesellschaftliche und private Leben. Respekt hängt mit Toleranz zusammen. Doch sollte Toleranz und Respekt nicht gleichgesetzt werden. Toleranz, in Klammer, von lateinisch tolerare, tragen, ertragen, erdulden, ist relativ. Das heißt, abhängig von Personen und Situationen, auf die es zu reagieren gilt. Toleranz ist ein Reaktionsmuster, Respekt ist ein Aktionsmuster. Denn Respekt, in Klammer Achtung, Wertschätzung, Rücksicht, von lateinisch respicere, zurückschauen, auf den anderen schauen, Rücksicht nehmen, ist eine Geisteshaltung und Charaktereigenschaft. Mit anderen Worten, Toleranz ist nicht unbedingt mit Respekt verbunden, aber Respekt immer mit Toleranz. Toleranz im Sinn von Duldsamkeit, Nachsicht, Großzügigkeit ist eine wichtige Tugend. Toleranz kann aber auch als Schlagwort verwendet werden, denn das Konzept "Ich bin Toleranz und dulde dich" ist zweischneidig. Es kann Ausdruck einer überheblichen Position sein, in Klammer, ich bin der Stärker als du, aber ich entscheide mich nun, dich zu tolerieren, was ein großes Konfliktpotenzial in sich birgt. Die Situation kann auch umgedreht werden. Man fordert für sich Toleranz, ohne selbst tolerant zu sein. Sogar in Diktaturen kann Toleranz als Propagandabegriff verwendet werden. Wir tolerieren nichts, was nicht tolerant ist. Im Klartext, wir tolerieren keine Kritik an unserer Machtpolitik. Da Toleranz ein äußerst subjektiver Begriff ist, stellt sich immer die Frage, wie tolerant sind diejenigen, die Toleranz fordern? Und umgekehrt, bedeutet das Tolerieren anderer Menschen auch, dass man sie respektiert? Wahre Religion führt zu gegenseitigem Respekt mit der entsprechenden Toleranz der anderen Religionen. Das, was diesen gegenseitigen Respekt torpediert oder unterbindet, ist der diabolische Geist, auch wenn er im Namen von Gott oder im Namen von Toleranz daherkommt. 324. Allumfassender Respekt ist ein Ausdruck der göttlichen, bedingungslosen Liebe, die bedeutet, Doppelpunkt, allen Menschen, auch denjenigen, die sich als Gegner und Feinde verhalten, das Beste zu wünschen und ihrem Besten zu dienen, in Klammer, Absatz 284. Dieses Beste ist nicht subjektiv und relativ, sondern absolut, in Klammer, ist gleich absolut individuell. Doppelpunkt, die Wiedererweckung des Gottesbewusstseins. Wenn Personen oder Gruppierungen an diesem Ziel nicht interessiert sind oder es sogar bekämpfen, verlangt die theistische Ethik, sich so zu verhalten, dass zumindest das eigene Gottesbewusstsein keinen Schaden nimmt, was als Nebeneffekt auch bewirkt, dass die Täter um diese eine Person weniger schuldig werden. Das Mindeste, was wir für das Böse tun können, ist, uns von ihm nicht beeinflussen zu lassen. Denn, Doppelpunkt, wenn ich mich beeinflussen lasse, werden diese Menschen noch schuldiger. Und ich bin mitschuldig bzw. mitverantwortlich. Das grundlegende Prinzip der theistischen Ethik und Moral ist diese praktische Liebe und der damit verbundene Respekt aller Menschen und Geschöpfen gegenüber. Mit anderen Worten, das höchste Kriterium der Ethik ist nicht einfach die Vernunft, die Intelligenz oder die Notwendigkeit. Aus theistischer Sicht ist Vernunft keine unabhängige Instanz und auch nicht die höchste Instanz, sondern die Instanz des Unterscheidens entsprechend den Vorgaben durch das eigene Bewusstsein, in Klammer, Absatz 48 bis 50, 249. Im Idealfall dient die menschliche Vernunft der Aufrechterhaltung bzw. der Wiederherstellung der göttlichen Harmonie, angefangen mit der Förderung des gegenseitigen Respekts und der Überwindung dessen, was diesen Respekt torpediert oder verhindert. 325. Welches sind die Richtlinien für unser praktisches Handeln? In Klammer ist gleich die moralischen Gebote, die sich aus dem theistischen Realitätsverständnis von Ganzheit und Einheit ergeben. Wenn Ganzheit die Grundlage der Ethik ist, dann ist das höchste Gebot das Gebot der Wahrheit. Wahrheit hier im ethischen Sinn von nicht lügen, denn Lüge und Unwahrheit stehen im Widerspruch zur Ganzheit. Sie verursachen eine Abspaltung von der Ganzheit, da sie dem diabolischen Geist entspringen. Dass das Sprechen der Wahrheit das höchste moralische Gebot ist, wird, zumindest in der Theorie, von allen religiösen und juristischen Systemen bestätigt, auch vom Alten Testament und den Zehn Geboten. Doppelpunkt: Du sollst nicht lügen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis ablegen. Im Licht des theistischen Lebenssinnes gibt es nie einen legitimen Grund, sich auf Unwahrheit und Lüge einzulassen. Das Gebot der Wahrheit bedeutet jedoch nicht, dass wir verpflichtet sind, allen Menschen immer alles zu sagen. Wir haben das moralische Recht, nicht immer alles zu sagen. Bei unangebrachten Themen und Fragestellungen sollten wir nicht lügen oder Dinge verraten, die andere Personen nichts angehen, sondern wir sollten ehrlich und situationsgemäß zum Ausdruck bringen, dass diese Fragen unangebracht sind und dass wir sie nicht zu beantworten brauchen. In seiner konsequenten Weiterführung beinhaltet das Gebot der Wahrheit auch das moralische Recht, eine Aussage zu verweigern, um nicht lügen zu müssen. Dieses Recht hat sogar ein Mörder oder ein Terrorist vor Gericht. Und niemand darf diesen Menschen mit Gewalt zwingen, von seinem Minimalrecht nicht Gebrauch zu machen. Damit ist, ganz nebenbei, auch jeder Legitimierung von Folter der Boden entzogen. In Klammer: Terroristen, Mörder, Hochverräter und so weiter haben Handlungen ausgeführt, die nicht zu tolerieren sind. Aber als Menschen verdienen sie, neben aller Strafe, auch einen grundsätzlichen Respekt, entsprechend den in Absatz 297 zitierten Leitsatz: Hasse die Sünde, aber liebe den Sünder. 326. Die atheistischen und monotheistischen Ideologien sagen, die Massenmenschen seien dumme bzw. sündige Herdentiere, die einer Elite zu gehorchen und zu dienen hätten. Die theistische Ethik verwendet nicht das zweideutige Bild von Tieren, Herden und Hirten, sondern das wahrhafte, humane und göttliche Symbol der Familie. Alle Menschen sind Kinder Gottes, und deshalb sind wir allesamt Brüder und Schwestern. Einige sind in spiritueller Hinsicht älter und reifer, weshalb ihnen, wie in jeder Familie, die Aufgabe zukommt, den jüngeren Geschwistern als Vorbilder zur Seite zu stehen. Was diese mit Dankbarkeit annehmen oder aus welchen Gründen auch immer ablehnen können. 327. Natürlich können auch Materialisten eine hohe Ethik vertreten und eine innere Zufriedenheit erleben. Aber besteht der Sinn des Lebens darin, einfach nur ein zufriedener Materialist zu sein? 328. Moralische Richtlinien können immer nur relativ sein, denn sie sind von kulturellen, politischen und religiösen Gegebenheiten abhängig. Dennoch brauchen wir nicht einer humanistischen oder monotheistischen Willkür ausgeliefert zu sein. Moralische Richtlinien sind zwar relativ, aber im theistischen Weltbild sind die ethischen Grundlagen absolut. Im Gegensatz zu den verabsolutierten Ideologieprinzipien der atheistischen und monotheistischen Systeme. Die Grundprinzipien der theistischen Ethik, in Klammer, bedingungslose Liebe, allumfassender Respekt, Wahrheit, sind nicht bloß relative und subjektiv, und sie sind gerade deshalb mit einer entsprechend geschulten Differenziertheit in allen Situationen anwendbar. Als Beispiele können wir erneut die in Absatz 315 zitierten Bibelstellen betrachten. Diese enthalten moralische Richtlinien, die nicht in einer theistischen Ethik gründen. Sklaverei widerspricht der Gleichheit und Würde aller Menschen, wie sie in derselben Bibel gleich zu Beginn hervorgehoben wird. Doppelpunkt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und fürwahr, es war sehr gut. In Klammer, 1 Mose 1,27, 31. Mann und Frau wurden gleichwertig geschaffen, was eine theistische Grundwahrheit ist. Jede Diskriminierung der Frau ist demnach Menschenwerk bzw. Männerwerk. Zum Beispiel auch die Vorstellung, ein Vater dürfe seine Tochter in die Sklaverei oder in die Prostitution verkaufen. Gottes Bewusstsein gründet in bedingungsloser Liebe, ist also nicht abhängig von materiellen Bedingungen wie Ritualen, in Klammer, Tieropfer, Beschneidung, Taufe und so weiter, Dogmen, in Klammer, Zölibat, Sabbatregeln und so weiter, und Äußerlichkeiten, in Klammer, Tragen eines religiösen Zeichens, Verschleierung des Gesichts, besondere Kleidung und so weiter. All diese Sitten und Regeln entspringen kulturellen Eigenheiten und sind als solche zu respektieren, in Klammer, Absatz 158. Aber sie haben nur eine relative Bedeutung und stellen keine direkte Unterstützung des Gottesbewusstseins dar. 329. Wie die Prinzipien der theistischen Ethik praktisch angewandt werden können, soll hier anhand der folgenden aktuellen Streitpunkte kurz dargelegt werden. Doppelpunkt: Abtreibung, Sexualität, Homosexualität, Sterbehilfe und Gewaltlosigkeit. Zum Thema Abtreibung. Doppelpunkt: Die neunmonatige Entwicklung des Kindes im Mutterleib beginnt mit der Zeugung, weshalb der ungeborene Mensch vom ersten Tag an ein Mensch ist und nicht bloß ein Uterusgewebe. Abtreibung bedeutet also, dass ein ungeborenes Kind getötet wird. Nicht wenige Frauen leiden nach der Abtreibung unter psychischen Belastungen, manche sogar über Jahre hinweg. Kommt es zu einer Schwangerschaft, kann sich die Seele selbst wieder zurückziehen, wenn sie das will, was dann zu einer Fehlgeburt führt. Wenn das Kind jedoch bleibt, weist dies auf eine schicksalhafte Fügung hin, deren Sinn und Bedeutung meistens erst viel später erkannt wird. Die theistische Ethik ist gegen Abtreibung, aber auch gegen ein Abtreibungsverbot. Denn ein Verbot verhindert nicht, dass Abtreibungen stattfinden. Wenn diese ohnehin stattfinden, mit oder ohne Verbot, dann sollte dabei die körperliche Unversehrtheit der Frau sichergestellt sein, was bei illegalen Abtreibungen nicht der Fall ist. Das Töten von ungeborenen Kindern kann nur verhindert werden, wenn sich das Bewusstsein der Menschen verändert. Hier kann das theistische Wissen über die Seele und die persönliche Verantwortung des Menschen große Dienste leisten. Sexualität ist etwas Heiliges und sollte ein reifer, verantwortungsvoller Ausdruck von Liebe sein. Wer sagt, körperliche Liebe sei nur für die Zeugung von Kindern bestimmt, reduziert die menschliche Sexualität auf eine tierische Funktion und verkennt die Vielschichtigkeit des menschlichen Lebens. Die Richtlinien der theistischen Ethik, Liebe, Verantwortung und gegenseitiger Respekt, gelten auch für den Umgang mit der Sexualität und führen zu gesunden, erfüllten Beziehungen. Werden sie missachtet, kommt es zu Einseitigkeiten und Extremen. Doppelpunkt. Verdrängung oder Dämonisierung der Sexualität, Unterdrückung von Frauen, Manipulation und Machtausübung durch Sex, Sucht, Exzess und so weiter. Sowohl die moralische Scheinheiligkeit als auch die moralische Dekadenz führen zu einer Entheiligung der Sexualität und der Mann-Frau-Beziehung. Sternchen. Die Mann-Frau-Beziehung ist ein Schlüsselmysterium des menschlichen Lebens und wurde gerade deshalb von den spaltenden, in Klammer diabolischen Kräften attackiert. Zuerst durch eine patriarchale Dominanz und parallel dazu eine heimliche und zunehmend offene Dekadenz. Die Heilung und Heiligung der Mann-Frau-Beziehung ist deshalb eine grundlegende Notwendigkeit, wenn wir den Einfluss des dunklen Zeitalters überwinden wollen. Homosexualität. Doppelpunkt. Es gibt verschiedene psychologische Gründe, warum bestimmte Menschen eine gleichgeschlechtliche Neigung haben. Ein möglicher Grund, der von der modernen westlichen Psychologie nicht in Betracht gezogen oder sogar von vornherein verworfen wird, geht von der Reinkarnation aus, in deren Verlauf es auch zu einem Geschlechterwechsel kommen kann. Wenn ein Mann im nächsten Leben als Frau oder eine Frau als Mann wiedergeboren wird, kann es im Fall einer schnellen Wiederverkörperung geschehen, dass im Emotionalkörper immer noch die geschlechtliche Identifikation des vorigen Lebens dominant ist. Was auf der Ebene des physischen Körpers zu einer gleichgeschlechtlichen Neigung führt. In gewissen Kulturen mag dies als ein Gräuel angesehen werden, in anderen nicht. Der Gräuel besteht jedoch immer in der Einseitigkeit und in den Extremen, in Klammer Ausbeutung, Demütigung, Perversion, Dekadenz, was für heterosexuelle Beziehungen genauso gilt wie für homosexuelle. Sterbehilfe. Doppelpunkt. Der moderne Mensch hat sich von seiner spirituellen Identität entfremdet und hat damit auch keinen natürlichen Bezug mehr zum Sterben. Menschen, die an den Atheismus und Humanismus glauben und auch monotheistische Gläubige, sagen meistens, sie hätten keine Angst vor dem Tod. Aber wenn der Tod sich ankündigt, klammern sie sich an eine Apparatmedizin und haben anscheinend doch eine gewaltige Angst vor dem Tod. In seinem natürlichen Bewusstsein würde der Mensch von innen her spüren, wenn seine Lebenszeit abgelaufen ist, und er würde nicht gegen den Tod kämpfen, sondern sich auf den Tod vorbereiten. Das würde das Dilemma der Sterbehilfe in vielen Fällen gar nicht erst aufkommen lassen. Grenzfälle sind gesunde Menschen, die durch einen Unfall ins Koma fallen und nicht mehr zum äußeren Bewusstsein zurückkehren. Hier liegt die Verantwortung bei den nächsten Verwandten, und diese können ihre Entscheidung über eine längere Zeit heranreifen lassen. Die feinstoffliche Präsenz des im Koma liegenden Menschen und die Intuition der Angehörigen werden im Laufe der Zeit erkennbar werden lassen, was der Wunsch oder die Bestimmung dieses Menschen ist. Gewaltlosigkeit, in Klammer Sanskrit Ahimsa, ist ein hohes Prinzip der theistischen Moral. Aber wie das praktische Leben zeigt, kann es kein absolutes Prinzip sein. Denn Gewalt ist manchmal unvermeidlich. Zum Beispiel, wenn man selbst angegriffen wird oder wenn man sieht, wie jemand anders angegriffen wird. Selbstverteidigung kann auch national sein. Das Problem beginnt dann, wenn Gewaltausübung politisch und ideologisch motiviert ist, wie im Fall von Terror und den meisten Kriegen. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge, lautet eine alte politische Insiderkenntnis. Wenn Wahrheit als das höchste Gebot befolgt würde, wäre das Problem der lügenhaften Verwendung von Schlagwörtern wie nationale Sicherheit, Volksbefreiung, Krieg gegen den Terror und so weiter nicht vorhanden. 330. Atheisten und Humanisten glauben an die Absolutheit der Materie, in Klammer, am Anfang war das Nichts, die Nullordnung, das Chaos. Und die Elite dieser Kreise fühlt sich berufen, aus dem Chaos Ordnung zu schaffen. Ihr Motto lautet deshalb Ordo ab Chao, Ordnung aus dem Chaos, in Klammer, Absatz 137. Damit neue Ordnung entstehen könne, müsse das Bestehende in Chaos verwandelt werden. Die neue Weltordnung erfordert aus ihrer Sicht demnach zuerst ein entsprechendes Weltchaos. Punkt, Punkt, Punkt. Die Logenorganisationen, die an Ordo ab Chao glauben, behaupten von sich, die Wurzeln ihrer Tradition und Weisheit reichten zurück bis in das alte Ägypten. Die, in Klammer, theistischen Mysterienschulen des alten Ägyptens hatten jedoch eine ganz andere Weisheit. Doppelpunkt. Das Absolute ist nicht einfach ein Nichts oder ein Chaos, sondern ewige allumfassende Ordnung, in Klammer, ägyptisch Ma'at. Und der Mensch hat die Wahl, mit dieser Ordnung zu harmonieren oder sich ihr zu widersetzen und sie zu stören, in Klammer, Absatz 114, 130. Die Ansicht, das Absolute sei abstrakte Energie, in Klammer Chaos, und der Mensch müsse selbst eine Schöpfungsordnung schaffen, entspringt einer atheistischen Weltsicht, basierend auf Maya, in Klammer, Absatz 251, 253. 331. Was Ethik in der Politik ist, wird je nach Politiktheorie unterschiedlich definiert. In den Politiktheorien des atheistischen Humanismus ist nicht Wahrheit das höchste Gebot, sondern die Notwendigkeit, die das zentrale Kriterium des neuen Ethos darstellt. In Klammer, Absatz 136, 317. Dieses besagt explizit, Doppelpunkt, wenn es notwendig ist, darf auch gelogen und betrogen werden. Was notwendig ist, bestimmt die Elite der atheistischen Humanisten. Im Namen von Kapitalismus, Sozialismus und so weiter. Ein ähnliches Ethos, nur mit anderen Begriffen, vertreten die monotheistischen Systeme, deren Kriterium für Ethik der Wille des einzigen Gottes ist. Und was dieser Wille ist, bestimmen die jeweiligen Religionsführer. Theokratie ist nicht die Staatsform des Theismus, sondern des Monotheismus. Theokratien sind Diktaturen monotheistischer Theokraten. Welche Staatsform fordert der Theismus? Keine bestimmte, denn das theistische Weltbild lässt sich mit allen freiheitlichen Strukturen vereinbaren. Demokratie, Republik, Monarchie und so weiter. Die Grundlagen des Theismus orientieren sich an der Ordnung in der göttlichen Schöpfung. Für die Frage der Staatsform bedeutet dies, dass die gesellschaftliche Organisation organisch und nicht hierarchisch sein sollte. Das Wort Organisation beinhaltet bereits das Schlüsselwort organisch. Das beste Beispiel für eine organische Organisation ist der menschliche Körper. Kopf, Arm, Rumpf und Beine bilden keine Hierarchie, sondern eine organische Einheit, in der die Teile unterschiedliche Funktionen, aber den gleichen Wert haben. Auf ähnliche Weise sollte die Gesellschaft organisiert sein. Doppelpunkt. Vier Sektoren mit unterschiedlichen Aufgaben und Pflichten, aber mit gleicher Bedeutung und gleicher gesetzlicher Stellung. So natürlich und logisch diese Staatsform ist, sie wurde in der bekannten politischen Geschichte nie wirklich erreicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Form des menschlichen Zusammenlebens die Grundlage vieler alter Kulturen war. Im Vergleich mit den vier Teilen des menschlichen Körpers repräsentiert der Kopf die spirituellen und weltlichen Lehrpersonen. Die geistigen Wissensträger, die Ältesten, die Schullehrer, die Priester, die Minister, Sternchen. Die Arme des gesellschaftlichen Körpers sind die exekutiven Staatsvertreter, in Klammer, in der Politik, im Militär, in der Polizei. Der Rumpf steht für die Wirtschaftsvertreter, in Klammer, Bauern, Unternehmer, Industrielle, Bankiers. Und die Beine sind die Angestellten, ohne die die anderen drei Sektoren nicht funktionsfähig wären. Sternchen. Es wäre zu umständlich, hier bei jedem Begriff die maskuline und feminine Form aufzuführen. In Klammer, Wissensträgerinnen und Wissensträger, Schullehrerinnen und Lehrer, Priesterinnen und Priester, Ministerinnen und Minister. Der Einfachheit halber wird nur die maskuline Form aufgeführt. Aber dies soll in keiner Weise bedeuten, dass die Stellungen im Sektor Kopf nur Männer vorbehalten wären. In jedem Sektor, insbesondere auch im Sektor Kopf, ist es unerlässlich, dass Frauen gleichberechtigt aktiv sein können. Ansonsten fällt die Gesellschaft in eine verhängnisvolle Einseitigkeit. In Klammer, siehe indisches Kastensystem, mittelalterliche Klerikalherrschaft und so weiter. Die genannten vier Sektoren finden sich in jeder Gesellschaft. Die Frage ist nur, wie sie zusammenarbeiten. Das Beispiel des Körpers zeigt, was die natürlichen Verhältnisse sind. Doppelpunkt. Der Kopf hat die leitende Funktion, hat aber selbst keine materielle Macht. Die Arme haben materielle Macht und können den Körper verteidigen, aber sie werden vom Kopf geleitet. Der Magen wiederum bekommt zwar alle Nahrung, behält sie aber nicht für sich, sondern gibt die zugeführte Energie uneigennützig an den gesamten Körper weiter und wird dadurch auch selbst ernährt. Jeder Sektor hat seine eigenen, vielfältigen Aufgaben, aber alle werden durch dasselbe Blut am Leben erhalten. Im gesellschaftlichen Körper ist dieses Lebenselixier das theistische Bewusstsein, das in allen Sektoren den Weg des Gleichgewichts und der Weisheit zeigt. Zu diesem Bewusstsein gehört die entsprechende Bildung, die jedem Menschen zusteht, sowohl den Männern als auch den Frauen, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Innerhalb der vier Sektoren der Gesellschaft sollte der Theismus das vorherrschende Weltbild sein und nicht der Atheismus bzw. der Monotheismus, wie dies in der heutigen Welt der Fall ist. Die Geschichte der politischen Systeme zeigt, dass sich jedes Staatsmodell durch den Grad der Harmonie mit dieser organischen Struktur definieren lässt. Geraten die vier Sektoren in ein Ungleichgewicht, entstehen unnatürliche Systeme, die mit Gewalt, Korruption und Manipulation arbeiten. Der bekannteste Staatsentwurf der Antike ist das Werk Politeia, der Staat, in Klammer, K. 370 v. Chr. Von Platon. Dieses theoretische Modell ist jedoch hierarchisch und nicht organisch angelegt und geht von einem Dreiklassenstaat aus. Die drei Klassen sind die Regierenden, die Hüter oder die Wächter und die Handwerker, in Klammer, das Volk. Die Regierungsmacht ist bei den Wissenden, den Philosophen, die die oberste Klasse darstellen. Die Mittelklasse besteht aus den Beamten und Soldaten. Die Oberklasse könnte auch als die Legislative, die Mittelklasse als die Exekutive bezeichnet werden. Die dritte Klasse, das Volk, hat keine politischen Rechte. Die Angestelltenarbeit wird von Sklaven oder anderen Rechtlosen ausgeführt. Die Philosophen regieren nach dem Prinzip eines altruistischen Absolutismus. Doppelpunkt. Sie haben absolute Macht, verwenden diese aber nur zum Gemeinwohl. Die Männer und Frauen der Ober- und der Mittelklasse leben deshalb in kommunistischen Gemeinschaften und Familienkommunen, ohne persönliches Eigentum, ohne Ehe und ohne eigene Familie, damit sie nicht von egoistischen oder familienpolitischen Interessen korrumpiert werden. Platon entwarf dieses drastische Modell, weil er in seinen Kindheits- und Jugendjahren persönlich gesehen hatte, wie verschiedene Regierungsformen aufgrund der Charakterschwäche der Machtbesitzer zu totalitären Gewaltsystemen degenerierten. In seinem Modell sollte dies durch einen absolutistischen Philosophenstaat verhindert werden, in Klammer, mit staatlich kontrollierten Elitezucht, mit Zensur, mit edlen Lügen für das Volk. Platon wollte eine Aristokratie im wörtlichen Sinne, eine Herrschaft der Besten, und formulierte dabei seine bekannte Theorie über die Entartung der Staatsformen. Doppelpunkt. Wenn nicht die in philosophischer und charakterlicher Hinsicht Besten die Macht in den Händen hielten, verkomme der Staat zu einer Militärdiktatur, diese zu einer Oligarchie, in Klammer, Herrschaft von wenigen, das heißt Herrschaft der Reichen ist gleich Plutokratie, dies führe zu Volksaufständen und zu einer Demokratie, die dazu neige, in eine Tyrannis umzuschlagen. Die Beispiele des Nationalsozialismus und des Leninismus, Stalinismus und auch gewisse Tendenzen der Gegenwart zeigen, dass Platons Befürchtungen nicht unberechtigt waren, aber sein fiktional-kollektivistischer Selbstzweckstaat war keine brauchbare Alternative und galt auch schon zu Platons Lebzeiten als fragwürdige Utopie. Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden oder die, die man heute Könige und Machthaber nennt, echte und gründliche Philosophen, und wenn dieses nicht in eins zusammenfällt, in Klammer, Punkt, 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 so wird es mit dem Elend kein Ende haben. Nicht für die Staaten und auch nicht, meine ich, für das menschliche Geschlecht. In Klammer, Platon, Politeia, 5.473. Auch in diesem berühmten und zentralen Satz der Politeia zeigt sich, dass Platons Gesellschaftsmodell nicht der natürlichen Ordnung entspricht. Denn der Kopf braucht nicht die Funktion, der Arme zu übernehmen. Philosophen müssen nicht Könige werden und Könige nicht Philosophen. Aber die Könige müssten mit den Philosophen, den wahrheitsliebenden Menschen, zusammenarbeiten und sich von ihnen beraten lassen. Auch in der politischen Geschichte des Römischen Reichs taucht der Vergleich der Gesellschaft mit dem menschlichen Körper auf. Bekannt ist der Bericht des Geschichtsschreibers Titus Livius, in Klammer 59 bis 17 vor Christus, war mit Kaiser Augustus befreundet. In seinem Werk Ab Urbe Condita, der Vergleich dient hier jedoch nicht als Modellvorstellung, sondern nur noch als politisch-rhetorischer Kunstgriff. Dieser Vergleich erscheint bei Livius im historischen Kontext der sozial gespannten Situation um 495 vor Christus. Die Unterschicht, in Klammer lateinisch plebs, die plebeier, wurde von der Oberschicht, den Patriziern, ausgebeutet und in die Schuldensklaverei gestürzt, weshalb die Unterdrückten aus Rom flüchteten und sich auf dem Heiligen Berg, in Klammer Mons Sacer, verschanzten. Ein Abgesandter des römischen Senats holte die Geflüchteten, modern ausgedrückt die Streikenden, wieder zurück, indem er den Vergleich von Körper und Gesellschaft bemühte. Dies war jedoch keine Darstellung der organischen Vier-Sektoren-Gesellschaft, sondern eine Verteidigung der Zweiklassengesellschaft, in Klammer, Magen ist gleich Oberschicht, der arbeitende Körper ist gleich Unterschicht. Doppelpunkt. Man beschloss also, Menenius Agrippa als Unterhändler zum Volk zu schicken. Er war ein redegewandter Mann und war, weil er selbst aus dem Volk stammte, bei diesem beliebt. Er wurde ins Lager eingelassen und soll in der altertümlich schlichten Art von damals Folgendes gesagt haben. Einst, als im Menschen noch nicht wie heute alles einheitlich verbunden war, als jedes der einzelnen Glieder des Körpers seinen Willen, seine eigene Sprache hatte, empörten sich die übrigen Glieder, dass sie ihre Sorge und Mühe und ihre Dienste nur aufwendeten, um alles für den Magen herbeizuschaffen. Der Magen aber liege ruhig mittendrin und tue nichts anderes, als sich an den dargebotenen Genüssen zu sättigen. Sie verabredeten sich also folgendermaßen: Die Hände sollten keine Speise mehr zum Munde führen, der Mund nichts Angebotenes mehr annehmen, die Zähne nichts mehr zerkleinern. Während sie nun in ihrer Erbitterung den Magen durch Aushungern bezwingen wollten, kamen die einzelnen Glieder alle zugleich mit dem ganzen Körper an den Rand völliger Entkräftung. Da sahen sie ein, dass sich auch die Aufgabe des Magens durchaus nicht in vollem Nichtstun erschöpfte, dass er ebenso sehr andere ernährte, wie er selbst ernährt werde. Er bringt ja das Blut, das durch die Verarbeitung der Speisen gebildet wird und durch das wir leben und bei Kräften bleiben, gleichmäßig auf die Adern verteilt in alle Glieder des Körpers. Indem er durch den Vergleich zeigte, wie dieser Aufruhr im Körper Ähnlichkeiten hat mit der Erbitterung des Volkes gegen die Väter, in Klammer, Patrizier, soll er die Gemüter umgestimmt haben. In Klammer, Livius, Doppelpunkt, ab urbe condita, 2, 32, 8-12, zitiert nach der Übersetzung von Marion Giebel in der zweisprachigen Reklamausgabe. Die wohl bekannteste Erwähnung des Vergleichs Gesellschaft-Körper findet sich im Neuen Testament in Form einer Adaption der griechischen und römischen Vorbilder. Denn hier wird der Vergleich nur auf die Gemeinde Christi angewendet. Dies jedoch mit der erklärten Absicht, den weltlichen und theokratischen Systemen als Vorbild zu dienen. Man kann die Gemeinde Christi mit einem Leib vergleichen, der viele Glieder hat. Obwohl er aus vielen Teilen besteht, ist der Körper doch eine Einheit. Denn wir alle, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den Leib Christi eingegliedert worden. Und wir haben auch alle an demselben Geist Anteil bekommen. Ein Körper besteht nicht aus einem einzelnen Teil, sondern aus vielen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun hat Gott jedem Teil seine besondere Aufgabe im Ganzen des Körpers zugewiesen. Wenn alles nur ein einziger Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber es gibt die verschiedenen Teile und sie alle gehören zum selben Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, dann leidet auch alle anderen mit ihm. In Klammer 1 Korinth 12, 12 bis 31. Im 19. Jahrhundert wurden die Vier-Sektoren-Staatsform in Europa, vor allem in Frankreich, lebendig diskutiert und bekam sogar einen experimentellen Namen, Synarchie, wörtlich das gemeinsame Herrschen. Die Synarchiebewegung wurde schnell unterwandert und instrumentalisiert. Aber die grundlegenden Prinzipien sind beachtenswert. Doppelpunkt. Die geistige Führungsmacht ist nicht bei denen, die den Reichtum haben. Der Staatsapparat ist kein eigenmächtiges System, sondern wird von neutralen, geistlich erleuchteten Menschen geführt. Diejenigen wiederum, die den Reichtum haben, können ihn nicht zur Manipulation des Staates verwenden, weil Reichtum kein Kriterium für staatliche Macht darstellt. Dank dieses gesunden Systems der Gewaltentrennung werden die Erwerbstätigen, die Angestellten, die die große Mehrheit der Gesamtbevölkerung ausmachen, nicht ausgebeutet, denn alle dienen dem einen System, das allen dient. Der Kopf der Gesellschaft hat geistige, aber nicht staatliche Macht, was ein wichtiges demokratisches Element darstellt. Die geistige Führungsschicht bekommt ihre Macht von der Rückendeckung durch das Volk. Nur wenn sie diese Rückendeckung hat, können es sich die Politiker nicht erlauben, die Stimme der Weisheit zu ignorieren. Denn das ganze Volk hört diese Stimme und unterstützt diese Stimme. Heute jedoch folgt das Zusammenwirken der vier Sektoren nicht mehr dem natürlichen Vorbild. Alle Macht liegt bei denjenigen, die das Geld und den Reichtum kontrollieren. Die, in Klammer, Demokratie ist heute faktisch eine Oligarchie und Mediokratie. Denn die Massenmedien werden von den Oligarchen beherrscht. Erst wenn Verantwortung, gegenseitiger Respekt und Verzicht auf Lüge zu den Leitkriterien der politischen Ethik werden, wird die Menschheit Frieden finden. Wenn dieser echte Friede fehlt, ist dies ein Zeichen dafür, dass andere Kriterien die Politik beherrschen. 332. Auch die Ethik in der Wissenschaft ist von den jeweils vorherrschenden Weltbildern abhängig. Das materialistische Weltbild sagt, der Mensch habe keinen wirklichen freien Willen und damit auch keine Verantwortung gegenüber einer höheren Ordnung. Denn eine solche höhere Ordnung existiere nicht. Praktisch bedeutet dies, alles, was machbar ist, ist erlaubt. In Klammer, Absatz 260. Aus diesem Grund kennt die materialistische Wissenschaft keine Grenzen und auch kein wirkliches Ziel, weil das gesamte Universum für sie weder Sinn noch Ziel hat. Das Ergebnis ist ein Machbarkeitswahn mit den entsprechenden Auswüchsen in den bekannten und noch viel mehr in den geheimen Forschungen. Theistische Wissenschaftler verwechseln diesen Machbarkeitswahn nicht mit Fortschritt und sehen Wahnfortschritt immer im Licht der Erkenntnis, dass die Erde und der Kosmos bereits in einer perfekten Ordnung ruhen und dass der Mensch mit dieser Ordnung harmonieren sollte. Aus diesem ganzheitlichen Bewusstsein heraus können viele neue, unschädliche Technologien entwickelt werden, die dem göttlich-schöpferischen Geist entsprechen und von diesem Geist inspiriert sind. Geist über Materie. Natürliche Balancierung, freie Energie, Implosion statt Explosion und so weiter. In Klammer, Viele Technologien und natürliche Heilmittel, die diesem Geist entspringen, existieren bereits, werden aber von den Monopolmächten unterdrückt, bekämpft oder heimlich für die Eigennutzung vereinnahmt. Ende des 27. Kapitels